Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 25. April 1719 erschien ein Buch, das seither die Fantasie nicht nur von Kindern anregt. Robinson Crusoe. Die Geschichte eines Schiffbrüchigen, der 28 Jahre auf einer einsamen Insel verbrachte, ehe er entdeckt wurde. Daniel Defoe verfasste einen Roman, der auf Tatsachen basiert. Robinson Crusoe hieß im wirklichen Leben Alexander Selkirk. Der schottische Abenteurer erzählte dem englischen Schriftsteller seine Geschichte, die indes in Teilen abweicht von dem, was Generationen vor allem junger Leser seither erfuhren. So war Selkirk zum Beispiel keineswegs der einzige Überlebende, der sich nach dem Untergang eines Schiffes retten konnte. Es gab keinen Sturm, es gab keinen Untergang, aber es gab Streit zwischen dem Seemann Selkirk und seinem Kapitän. Was dann passierte, weiß man nicht so genau. Entweder wurde der Schotte anschließend auf der Insel ausgesetzt oder er setzte sich freiwillig ab. Am 25.12.1992 ging Werner Balsen im Deutschlandfunk dieser Geschichte nach. Bevor Sie sein Feature hören, will ich Ihnen ein Kapitel des Buches vorstellen, das in vielen Ausgaben fehlt. Traum und Gottesgespräch heißt es. Der Rias übertrug eine Lesung am 31.12.1966. Es spricht Joachim Notke.
27. Juni. Das Fieber war wieder so heftig, dass ich den ganzen Tag zu Bett lag und weder aß noch trank. Ich wäre fast vor Durst umgekommen, war aber so schwach, dass ich nicht die Kraft hatte, aufzustehen und mir Trinkwasser zu holen. Betete wieder zu Gott, war aber ganz wirr im Kopf und außerdem so unwissend, dass ich nichts zu sagen wusste. Ich lag nur und rief: »Herr, schau auf mich! Herr, hab Erbarmen mit mir! Herr, sei mir gnädig!« Ich glaube, ich tat 2 oder 3 Stunden lang nichts anderes, bis der Anfall vorüberging und ich einschlief. Ich wachte erst spät in der Nacht auf. Als ich erwachte, fühlte ich mich sehr erholt, aber schwach und furchtbar durstig. Trotzdem war ich gezwungen, da ich kein Wasser innerhalb meiner Wohnung hatte, bis zum Morgen zu liegen und schlief wieder ein. Während dieses zweiten Schlafes hatte ich folgenden schrecklichen Traum. Mich deuchte, ich säße außerhalb meiner Mauer am Boden, wo ich während des schrecklichen Sturmes nach dem Erdbeben gesessen, und sah einen Mann von einer großen schwarzen Wolke herabsteigen, in einer hellen Feuerflamme und den Widerschein am Boden. Er war selbst so strahlend wie eine Flamme, dass ich es kaum ertragen konnte, ihn anzuschauen. Sein Gesicht war unaussprechlich furchtbar, in Worten nicht zu beschreiben. Als er mit seinen Füßen über den Boden schritt, schien die Erde zu zittern, gerade wie beim Erdbeben, und die ganze Luft schien mir mit flammenden Blitzen erfüllt zu sein. Kaum war er auf der Erde gelandet, so ging er auf mich zu mit einem langen Speer oder einer ähnlichen Waffe in der Hand, um mich zu töten. Und als er auf einer Erhöhung in meiner Nähe gelangt war, sprach er zu mir. Und ich hörte eine so schreckliche Stimme, dass ich ihre Furchtbarkeit unmöglich beschreiben kann. Alles, was ich verstand, war dieses: Da ich sehe, dass alle diese Dinge dich nicht zur Reue gebracht haben, sollst du nun sterben. Bei diesen Worten war mir, als erhöbe er den Speer, den er in der Hand hielt, um mich zu töten. Keiner, der je diesen Bericht lesen wird, wird erwarten, dass ich imstande wäre, das Entsetzen meiner Seele bei diesem schrecklichen Gesicht zu beschreiben. Ich meine das Entsetzen, das ich im Traum empfand. Und ebenso wenig ist es möglich, den Eindruck zu beschreiben, der mir im Gemüte blieb, als ich erwachte und merkte, dass es nur ein Traum war. Ich hatte keinerlei Erkenntnis von Gott. Alles, was ich durch den guten Unterricht meines Vaters mitbekommen hatte, war längst verblasst in den 8 Jahren ununterbrochenen, ruchlosen Seemannslebens und durch den ständigen Umgang mit lauter Menschen, die so waren wie ich, schlecht und gottvergessen im höchsten Maße. Ich erinnere mich nicht, dass ich in all den Jahren auch nur mit einem Gedanken daran gedacht hätte, zu Gott emporzuschauen oder in mich selber hinein auf mein eigenes Tun. Vielmehr hatte mich eine gewisse Stumpfheit der Seele ohne Willen zum Guten und ohne Bewusstsein vom Bösen völlig gefangen gehalten, und ich war der hartgesottenste, gedankenloseste, schlechteste Bube gewesen, den man sich unter den Seeleuten gewöhnlichen Schlages nur denken kann, ohne den geringsten Sinn für Gottesfurcht in Gefahr, noch für Dankbarkeit gegen Gott bei der Errettung. Das wird man mir noch leichter glauben, wenn ich hinzufüge, dass mir bei all dem mannigfachen Unglück, das mich bis zu diesem Tage betroffen hatte, nie auch nur im Mindesten in den Sinn kam, dass es die Hand Gottes sei oder die gerechte Strafe für meine Sünde, für mein rebellisches Betragen gegen meinen Vater oder für meine gegenwärtigen Sünden, die groß waren, oder auch eine Strafe für den ganzen Verlauf meines gottlosen Lebens. Als ich auf der verzweifelten Fahrt an der afrikanischen Küste war, dachte ich mit keinem Gedanken daran, Gott zu bitten, mir einzugeben, wohin ich gehen solle, oder mich vor den Gefahren zu behüten, die mir von allen Seiten drohten, sei es durch reißende Tiere oder grausame Wilde. Nein, ich dachte überhaupt nicht an Gott oder eine Vorsehung und handelte nur nach dem Naturtrieb wie ein Tier und nach den Eingebungen des bloßen Verstandes, und auch das nicht mal immer. Als ich auf See von dem portugiesischen Kapitän errettet und an Bord genommen und so gerecht, ehrenvoll und edelmütig von ihm behandelt wurde, dachte ich nicht im Mindesten an Dankbarkeit gegen Gott. Und wiederum, als ich schiffbrüchig zugrunde gerichtet, dem Ertrinken nahe auf diese Insel kam, war ich weit davon entfernt, Reue zu empfinden oder es als ein Gericht des Himmels anzusehen, sondern sagte mir nur immer, ich sei einmal ein unseliger, armer Hund und zu nichts als Unglück geboren. Als ich zuerst hier an die Küste kam und sah, dass meine ganze Schiffsmannschaft ertrunken und nur ich verschont geblieben war, da überkam mich zwar eine Art von Entzückung und Begeisterung der Seele, die mit Hilfe der Gnade Gottes sich zu wahrer Dankbarkeit hätte erheben können, aber es endete, wo es begann, in einem bloßen, gewöhnlichen Freudenrausch. Gottlob, dass ich noch lebe, ohne das geringste wirkliche Nachdenken über die Güte der Hand, die mich bewahrt und mich vor allem auserwählt hatte, gerettet zu werden, wo alle anderen vernichtet wurden. Und ohne die geringste Frage danach, weshalb die Vorsehung so gnädig gegen mich gewesen war. Nein, es war dieselbe ganz gewöhnliche Art von Freude, wie alle Seeleute sie empfinden, wenn sie aus einem Schiffbruch heil an Land gekommen sind. Schon in der nächsten Punschbowle wird sie ersäuft und alles ist vergessen, sobald es vorüber ist. Und diese Art war auch mein ganzes weiteres Leben. Selbst als mir hernach in gehöriger Bestimmung mein Zustand so recht zu Bewusstsein kam, wie ich an diesen schrecklichen Ort verschlagen sei, unerreichbar weit von allen Menschen, ohne alle Hoffnung auf Befreiung oder Aussicht auf Erlösung, selbst da verlor sich das Gefühl von meiner Not, sobald sich die Aussicht eröffnete, dass ich am Leben bleiben könnte und nicht Hungers zu sterben brauchte. Und ich begann mich ganz beruhigt zu fühlen, machte mich an die Arbeiten, die zu meiner Sicherheit und Ernährung nötig waren, und war weit davon entfernt, meine Lage als eine Strafe des Himmels und als ein Walten Gottes wider mich zu betrachten. Solche Gedanken kamen mir nur sehr selten in den Sinn. Selbst das Erdbeben, obschon doch nichts schrecklicher sein und unmittelbarer hindeuten konnte auf die unsichtbare Macht, die allein solche Dinge lenkt, selbst der Eindruck, den das Erdbeben auf mich gemacht hatte, verging, sobald der erste Schrecken vorüber war. Der Gedanke an Gott und sein Gericht und daran, dass meine gegenwärtige Not aus seiner Hand kommen könnte, kam mir ebenso wenig, als wenn ich in der glücklichsten Lage von der Welt gewesen wäre. Aber jetzt, als ich anfing, krank zu werden und untätig in die Trübsal des Todes schaute, die sich vor mir auftat, da meine Lebensgeister unter der Last der schweren Krankheit sanken und die Natur durch die Gewalt des Fiebers ermattet war, jetzt begann mein Gewissen, das so lange geschlafen hatte, zu erwachen. Und ich begann mir Vorwürfe über mein vergangenes Leben zu machen, indem ich durch meine ungemeine Schlechtigkeit die göttliche Gerechtigkeit herausgefordert hatte, mich mit so ungewöhnlich schweren Schlägen zu treffen und rächend heimzusuchen. Diese Gedanken quälten mich seit dem zweiten oder dritten Tag meiner Krankheit. Und die Gewalt des Fiebers und diese schrecklichen Vorwürfe meines Gewissens entrangen mir Worte, eine Art Gebet zu Gott, obwohl ich es nicht eigentlich ein Beten voll Wunsch und Hoffnung nennen kann. Vielmehr war es die Stimme bloßer Furcht und Verzweiflung. Meine Gedanken waren verwirrt, die Schuld lag schwer auf meiner Seele, und das Grauen, in so schrecklicher Lage sterben zu müssen, trieb mir das Blut bei der bloßen Vorstellung zu Kopf. Und in diesem Aufruhr meiner Seele wusste ich nicht, was meine Zunge lallte. Aber es waren etwa Ausrufe wie: Herr, was für ein elendes Geschöpf bin ich! Wenn ich krank werde, werde ich sicher ohne Hilfe sterben. Was soll aus mir werden? Dann brachen mir die Tränen aus den Augen und ich konnte für lange Zeit nichts mehr sagen. Mittlerweile fiel mir der gute Rat meines Vaters ein und seine Prophezeiung, die ich am Anfang dieser Geschichte erwähnte, nämlich, dass Gott mich nicht segnen würde, wenn ich diesen tollen Schritt täte, und dass ich noch einmal Muße genug haben würde, über meine Verstocktheit nachzudenken, wenn ich keine Menschenseele haben würde, die mir beistände. Jetzt, sagte ich laut, erfüllen sich meines lieben Vaters Worte an mir. Gottes Gerechtigkeit hat mich ergriffen und ich habe niemanden, mir zu helfen oder mich zu hören. Ich war taub für die Stimme der Vorsehung, die mich in ihrer Güte in einen Stand oder eine Lebenslage versetzt hatte, worin ich mich hätte glücklich und behaglich fühlen können. Aber ich wollte weder selbst einsehen noch von meinen Eltern lernen, welcher Segen das war. Ich ließ sie in Gram über meine Torheit zurück. Und nun liege ich selber hier in Gram über die Folgen. Ich wies ihre Hilfe und ihren Beistand von mir, der mich in der Welt emporgebracht und mir alles leicht gemacht hätte. Und nun habe ich mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die über Menschenkraft gehen, und keinen Beistand, keinen Trost, keinen Rat. Und nun schrie ich laut, »Herr, hilf mir, denn ich bin in großer Not.« Dies war seit Jahren mein erstes Gebet, wenn ich es so nennen darf. Aber ich kehre zu meinem Tagebuch zurück. 28. Juni. Da ich durch den Schlaf etwas erfrischt und der Anfall vorüber war, stand ich auf und obwohl die Angst und der Schrecken über meinen Traum sehr groß waren, bedachte ich doch, dass der Fieberanfall sich morgen wiederholen könnte und dass ich meine Zeit nützen müsste, um zusammenzutragen, was mich erfrischen und stärken könnte, wenn ich krank läge. Als erstes füllte ich eine große viereckige Flasche mit Wasser und setzte sie auf meinen Tisch in erreichbarer Nähe von meinem Bett. Und um dem Wasser die Kälte zu nehmen, goss ich ein Quart Rum dazu und schüttelte beides durcheinander. Dann schnitt ich mir ein Stück Fleisch von der Geiß ab und briet es über Kohlen, konnte aber nur sehr wenig davon essen. Ich ging aus, war aber sehr schwach und vor allem sehr traurig und schwermütig durch das Bewusstsein meiner elenden Lage und immer voll Furcht vor der Wiederkehr meiner Krankheit am nächsten Tage. Abends machte ich mir Abendbrot von 3 Schildkröteneiern, die ich in der Asche briet und aus der Schale aß. Und dies war in meinem ganzen Leben, soweit ich mich erinnere, die erste Mahlzeit, bei der ich Gott um seinen Segen bat. Nachdem ich gegessen hatte, versuchte ich noch einmal auszugehen, aber ich war so schwach, dass ich kaum das Gewehr tragen konnte, denn das nahm ich immer mit. So ging ich nur ein kleines Stück und setzte mich auf den Boden, auf die See hinausschauend, die just vor mir lag und sehr still und glatt war. Als ich so saß, kamen mir folgende Gedanken. Was sind Erde und Meer, von denen ich so viel gesehen habe? Woher sind sie erschaffen? Und was bin ich und all die anderen Geschöpfe, wilde und zahme, Menschen und Tiere? Woher sind wir? Sicherlich sind wir alle durch eine geheime Macht, die auch Erde und Meer geschaffen hat, entstanden. Und welche ist das? Darauf folgte ganz natürlich, es ist Gott, der alles geschaffen hat. Nun, und wenn Gott alle Dinge geschaffen hat, so führt und regiert er sie auch alle. Denn das Wesen, das alle Dinge schaffen kann, muss sicherlich auch die Macht haben, sie zu führen und zu leiten. Wenn dem so ist, kann nichts im großen Umkreis seiner Werke geschehen, ohne sein Wissen oder seinen Willen. Und wenn nichts ohne sein Wissen geschehen kann, so weiß er auch, dass ich hier bin und in einer schrecklichen Lage. Und wenn nichts ohne seinen Willen geschieht, hat er gewollt, dass es mir so ergehen soll. Nichts fiel mir ein, was diesen Schlussfolgerungen zu widersprechen vermocht hätte. Und so weit durchdrang mich die Überzeugung mit immer größerer Kraft, es könne nicht anders sein, als dass Gott dies alles über mich verhängt hatte, dass ich durch seine Fügung in diese jammervolle Lage gebracht worden sei, da er ja allein die Macht hatte, nicht nur über mich, sondern über alles, was in der Welt geschah. Und zugleich kam die Frage, warum hat mir Gott das angetan? Was habe ich getan, um so gestraft zu werden? Da unterbrach mich aber gleich mein Gewissen in meinen Fragen, als wenn ich gelästert hätte, und sprach zu mir wie eine Stimme: Du Bösewicht, du fragst noch, was du getan hast? Sieh zurück auf dein schrecklich vergeudetes Leben und frage dich lieber, was du nicht getan hast. Frage, warum du nicht schon längst vernichtet bist. Warum bist du nicht in Yarmouth Roads ertrunken? Warum nicht im Kampf getötet worden, als euer Schiff von den Piraten aus Salé genommen wurde? Warum nicht von wilden Tieren an der afrikanischen Küste verschlungen? Oder warum nicht hier ertrunken, als die ganze Mannschaft umkam, nur du nicht? Kannst du noch fragen, was habe ich getan? Ich war durch diese Gedanken wie gelähmt und konnte nichts sagen, mir selbst keine Antwort geben. Ich stand nachdenklich und traurig auf, ging zu meiner Behausung zurück, stieg über meine Mauer, als wenn ich zu Bett gehen wollte. Aber ich hatte keine Lust zu schlafen, sondern setzte mich auf meinen Stuhl und zündete meine Lampe an, weil es dunkel wurde. Nun fiel mir in meiner Angst vor der Wiederkehr meiner Krankheit ein, dass die Brasilianer gegen fast alle Krankheiten keine andere Medizin nehmen als ihren Tabak. Und ich hatte ein Stück gedörrter Tabaksrolle in einer meiner Kisten und etwas grünen Tabak. Zweifellos war es eine Eingebung des Himmels, denn in dieser Kiste fand ich ein Heilmittel für beides, Seele und Leib. Ich öffnete die Lade und fand, was ich suchte, nämlich den Tabak. Und da die wenigen Bücher, die ich gerettet hatte, auch darin lagen, so nahm ich eine der Bibeln, die ich vorher erwähnte, und in die hineinzuschauen ich bisher weder Muße noch Lust gehabt hatte. Ich nahm beides heraus und brachte Bibel und Tabak an meinen Tisch. Ich wusste nicht, wie ich den Tabak gebrauchen sollte und ob er gut oder schlecht für meinen Zustand wäre. Aber ich machte verschiedene Versuche damit, entschlossen, die Wirkung so oder so zu erproben. Zuerst nahm ich ein Stück Blatt in den Mund und kaute es, wovon mir anfangs das Gehirn ganz dumpf wurde, weil der Tabak grün und streng und ich nicht daran gewöhnt war. Dann nahm ich mehrere Blätter, tränkte sie ein oder zwei Stunden lang in etwas rum und beschloss, abends, wenn ich mich hinlegte, eine Dosis davon zu nehmen. Und zu guter Letzt verbrannte ich einige in einer Kohlenpfanne und hielt meine Nase dicht darüber, solange ich die Hitze und den scharfen Rauch nur aushalten konnte, und ich hielt es fast bis zum Ersticken aus. Während der Pausen bei diesen Operationen nahm ich die Bibel und begann zu lesen. Aber mein Kopf war zu verwirrt durch den Tabak, um lesen zu können. Nur als ich das Buch eben aufschlug, waren die ersten Worte, auf die meine Augen fielen, die folgenden: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Die Worte waren sehr zutreffend auf meinen Fall und machten großen Eindruck auf mich, als ich sie las, obwohl noch nicht so sehr wie später. Denn was Erretten betraf, so hatte das Wort sozusagen keinen Klang für mich. Eine Errettung war so fern, so unmöglich nach meiner Beurteilung der Dinge, dass ich, gleich wie die Kinder Israels, als ihnen Fleisch zur Speisung versprochen wurde, fragten, vermag Gott in der Wüste einen Tisch zu decken, nun ebenso fragte, vermag Gott selber, mich von hier zu erretten? Und da es noch viele Jahre dauerte, ehe irgendwelche Hoffnung sich zeigte, so blieb dieser Zweifel sehr lange Zeit vorherrschend in mir. Dennoch machten die Worte tiefen Eindruck auf mich, und ich dachte sehr oft darüber nach. So wurde es spät, und der Tabak hatte mich so benebelt, dass ich schlafen wollte. Ich ließ meine Lampe in der Höhle brennen, falls ich des Nachts etwas brauchte, und ging zu Bett. Aber bevor ich mich niederlegte, tat ich, was ich noch nie in meinem ganzen Leben getan hatte. Ich kniete nieder und betete zu Gott um Erfüllung seines Versprechens, dass er mich erlösen wolle, wenn ich ihn in der Not anriefe. Nachdem ich mein gebrochenes und verstümmeltes Gebet vollendet, trank ich den Rum, in den ich den Tabak getaucht hatte, wovon er so streng und stark war, dass ich ihn kaum hinunterwürgen konnte. Ich ging dann gleich zu Bett und fühlte augenblicklich, dass der Rum mir gewaltig zu Kopf stieg, aber ich fiel in einen tiefen Schlaf und erwachte erst gegen 3 Uhr nachmittags am nächsten Tage. Nein, heute bin ich sogar der Ansicht, dass ich auch den ganzen nächsten Tag und die Nacht bis 3 Uhr am übernächsten Tag schlief. Denn sonst wüsste ich nicht, wie ich einen Tag in der Woche verloren haben sollte, was sich in der Tat nach Jahren herausstellte. Denn wenn ich ihn infolge der Hin- und Herfahrt durch den Äquator verloren hätte, so hätte ich ja mehr als einen Tag verloren. Aber jedenfalls verlor ich einen Tag bei meiner Rechnung und weiß bis heute nicht wie. Sei es nun so oder so, als ich erwachte, fühlte ich mich außerordentlich erfrischt und mein Gemüt lebhaft und freudig. Als ich aufstand, war ich wohler als tags zuvor und mein Magen besser, denn ich spürte Hunger. Kurz, ich hatte am nächsten Tage kein Fieber mehr und fühlte, dass es weiter der Besserung zuging. Dies war der 29. Juni. Der 30. Juni war ein guter Jagdtag für mich. Ich ging mit dem Gewehr und zwar nur in die Nähe. Ich tötete ein paar Seevögel, eine Art Wildgänse. Ich brachte sie heim, aber es lockte mich nicht sehr, sie zu essen. So verspeiste ich wieder einige Schildkröteneier, die sehr gut waren. Am Abend erneuerte ich die Arznei, der ich die gute Wirkung von gestern zuschrieb, nämlich Tabak in Rum getränkt. Nur nahm ich nicht so viel wie zuvor, kaute kein Blatt und hielt meinen Kopf nicht über den Rauch. Indessen fühlte ich mich am folgenden Tage, der 1. Juli war, nicht so gut, wie ich gehofft hatte, denn ich hatte einen kurzen Schüttelfrost. Aber es war nicht schlimm. 2. Juli. Ich erneuerte die Medizin auf alle drei Arten, betäubte mich erst damit und trank dann die doppelte Menge. 3. Juli. Die Anfälle verloren sich ganz, obgleich ich meine vollen Kräfte erst nach einigen Wochen wieder erlangte. Während ich neue Kräfte sammelte, bewegten meine Gedanken sich hauptsächlich um die Bibelstelle »Ich will dich erretten«, und es lag mir schwer auf der Seele, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, auf welche Weise ich jemals errettet werden sollte. Aber während ich mich noch mit solchen mutlosen Gedanken quälte, fiel mir plötzlich ein, dass ich ja immerfort nur den Blick auf die Errettung aus meiner Hauptnot gerichtet hielt und darüber ganz die Errettung vergaß, die mir soeben zuteil geworden war. Und ich fühlte mich nun gleichsam dazu hingestoßen, mich selber zu fragen, bin ich nicht eben erst und zwar wie durch ein Wunder aus meiner Krankheit errettet worden, aus der trostlosesten Lage, die sich denken lässt und die mich so sehr ängstigte? Und hatte ich dessen geachtet? Hatte ich meinen Teil getan? Gott hatte mich errettet, aber ich hatte ihn nicht gepriesen. Nämlich, ich hatte das nicht als eine Errettung anerkannt und nicht dafür gedankt. Und wie konnte ich denn da eine noch größere Errettung erwarten? Dies berührte mein Herz so sehr, dass ich niederkniete und Gott laut dankte für die Genesung von meiner Krankheit. 4. Juli. Am Morgen griff ich wieder nach der Bibel und begann mit dem Neuen Testament. Ich machte mich ernstlich daran, es zu lesen, und zwar nahm ich mir vor, jeden Morgen und jeden Abend eine Weile zu lesen, ohne mich an die Kapitelzahlen zu binden, just so lange, wie meine Gedanken dabei bleiben wollten. Nicht lange, nachdem ich mich ernstlich an dieses fromme Werk gemacht hatte, fühlte ich mein Herz tief und ernstlich erschüttert von der Schlechtigkeit meines vergangenen Lebens. Mein Traum stand mir wieder vor Augen und die Worte, »Alle diese Dinge haben dich nicht zur Reue gebracht«, brannten mir auf der Seele. Ich flehte Gott inbrünstig an, mir Reue zu geben. Und die Vorsehung fügte es, dass ich noch am selbigen Tage, als ich in der Heiligen Schrift las, auf die Worte stieß, »Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden.« Ich warf das Buch hin, hob Herz und Hände gen Himmel und rief laut in freudiger Verzückung, »Jesus, du Sohn Davids, du erhöhter Fürst und Heiland, gib du mir Buße!« Dies war das erste Mal in meinem Leben, dass ich im wahren Sinne des Wortes sagen konnte, ich betete. Denn jetzt betete ich mit dem Bewusstsein meiner Lage, mit einer bibelsicheren Aussicht auf Hoffnung, gegründet auf die Verheißung des Wortes Gottes. Und seit dieser Zeit, darf ich sagen, begann ich zu hoffen, dass Gott mich erhören würde. Jetzt begann ich die Worte, rufe mich an, so will ich dich erretten, in einem anderen Sinne zu begreifen, als ich vorhergetan. Damals dachte ich bei Errettung immer nur an meine Erlösung aus der Gefangenschaft. Denn obgleich ich Raum genug hatte, war die Insel ein Gefängnis für mich, und zwar im schlimmsten Sinne der Welt. Aber jetzt lernte ich es in anderem Sinne zu nehmen. Jetzt sah ich auf mein vergangenes Leben mit solchem Grauen. Meine Sünden erschienen mir so schrecklich, dass meine Seele nichts anderes bei Gott suchte als Erlösung von der Last meiner Schuld, die mich so erdrückte. Mein einsames Leben war mir ein Nichts. Ich bat nicht, von ihm befreit zu werden. Ja, ich dachte nicht einmal daran. Es war von keiner Bedeutung im Vergleich mit dem anderen. Und ich habe dieses Stück meiner Geschichte hierher gesetzt, um jeden, der es lesen wird, daran zu mahnen, dass, wenn er je auf den wahren Grund der Dinge kommt, er Erlösung von den Sünden als einen viel größeren Segen empfinden wird, als Erlösung aus Trübsal. Aber ich schließe diesen Abschnitt, um zum Tagebuch zurückzukehren. Meine Lage wurde nun, obwohl sie noch jammervoll genug blieb für meinen Leib, dennoch viel leichter für mein Gemüt. Meine Gedanken waren durch das Lesen der Schrift und das Beten zu Gott auf höhere Dinge gerichtet. Ich fand einen Trost in mir selber, von dem ich bisher nichts gewusst. Und als meine Gesundheit und meine Kräfte wiederkehrten, ging ich drauf und dran, mir alles, was ich noch brauchte, zu besorgen und meine Lebensweise so ordentlich wie möglich zu regeln.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten das Kapitel Traum- und Gottesgespräch aus dem Roman Robinson Crusoe, der vor 300 Jahren erschien. Am 25. Dezember 1992 sendete der Deutschlandfunk dann ein Feature, in dem Werner Balsen den Spuren des gestrandeten Seemanns Crusoe alias Alexander Selkirk folgt. Sie hören eine gekürzte Fassung.
So war ich denn endlich auf trockenem Land und in Sicherheit. Ich blickte zum Himmel auf und dankte Gott, dass er mir das Leben gerettet, in einem Augenblick, da mir noch wenige Minuten zuvor fast keine Hoffnung mehr geblieben war.
Robinson, Robinson, Cerrillos. Hola, Robinson, prosigue.
Nachdem ich mein Gemüt durch Erwägung alles dessen erleichtert hatte, was an meiner Lage irgendwie tröstlich sein konnte, versuchte ich festzustellen, an welchem Ort ich mich befand und zu überlegen, was ich weiter beginnen sollte. Da begann ich, tief betrübt, mein Geschick zu begreifen, dass ich nämlich auf eine mitten im Ozean liegende Insel verschlagen worden war.
Hola Robinson, prosigue. Así que nosotros esperamos tu palabra para que el avión salga.
Ya el último tiempo de Postrisa.
Santiago de Chile, Kontrollturm am Flughafen Los Cerrillos. Von der Stimme, die da aus dem Lautsprecher quäkt, wird es abhängen, ob wir endlich fliegen können. Das Gesicht von Don Lucho, dem Piloten, verrät noch nichts. Schlechtwetterfront über der Insel, hatte er nur gesagt, als wir um 8 Uhr morgens abfliegen sollten. Jetzt ist es 14 Uhr und ich werde langsam ungeduldig. Aber da nickt der Mann am Funkgerät und Don Lucho setzt seine Sonnenbrille auf. Es kann losgehen. Zwanzig Jahre, nachdem ich zum ersten Mal in Daniel Defoes Robinson Crusoe geblättert hatte, war ich unterwegs in Chile, im äußersten Südwesten des südamerikanischen Kontinents. In dem Büro, in dem ich auf einen Interviewpartner warten musste, hingen zwei große Karten des Landes. Auf einer der Karten entdeckte ich plötzlich den Namen Robinson Crusoe Insel. Er bezeichnete ein Pünktchen inmitten der großen blauen Fläche, die den Südpazifik darstellte.
Die Robinson-Crusoe-Insel liegt rund 600 Kilometer westlich des chilenischen Festlandes. Wenn man auf der Weltkarte von der Südspitze Afrikas aus einen Strich nach Westen und von Florida aus einen Strich nach Süden zieht, kreuzen sich beide Linien ungefähr auf der Insel. Das Eiland ist mit 93 Quadratkilometern etwa so groß wie die nordfriesische Insel Sylt. Es gehört zu Chile. Der Seemann Juan Fernandez segelte jahrelang für die spanische Krone zwischen den Häfen Callao in Peru und Penco im Süden des heutigen Chile hin und her. Normalerweise dauerte diese Reise 6 Monate, denn die spanischen Schiffe segelten an der Küste des Kontinents entlang. Deshalb mussten sie wegen der vielen vorspringenden Landzungen und Felsen nachts vor Anker gehen.
Der Angeklagte hat auf seinem neuen Kurs nach Süden mehrere Inseln im Pazifik ausgemacht, die den Spaniern bis dahin unbekannt waren. Eine dieser Inseln hatte Juan Fernandez am 22. November 1574 erblickt. Weil es der Namenstag der heiligen Cecilia war, hatte er die Insel kurzerhand als Santa Cecilia in seine Karten eingezeichnet.
Später wurde diese Insel dann Masatierra genannt, was so viel heißt wie näher zur Küste hin. Dieser Name wurde gewählt, um sie von einer Nachbarinsel zu unterscheiden, die den Namen Masafuera weiter draußen erhielt. Masafuera, Masatierra und ein drittes kleines Eiland namens Santa Clara wurden zu Ehren ihres Entdeckers zum Juan Fernandez Archipel zusammengefasst. 400 Jahre später wurde der Name der Insel Masatierra noch einmal geändert. Seither heißt sie Robinson Crusoe Insel.
Der einzige bewohnte Ort auf der Insel Robinson Crusoe heißt San Juan Bautista, zu Deutsch Johannes der Täufer. Hinter einer kleinen Pier liegt eine Handvoll Holzhäuser. Hinweise auf den Romanhelden Robinson Crusoe kann ich nirgendwo entdecken. Nicht einmal das Buch liegt aus in dem Kramladen, der noch geöffnet hat.
Juan Fernandez selbst hatte versucht, Masatierra zu bevölkern und dabei Ziegen auf die Insel gebracht. Die Menschen kehrten bald zurück auf das Festland, aber die Ziegen blieben und vermehrten sich. Sie bevölkern die Insel bis heute. Später siedelten sich dann auch wieder Menschen an. 600 wohnen heute in rund 150 Familien auf der Robinson-Insel. Sie leben fast alle von der Langustenfischerei. Nur wenige Einwohner sind in der Verwaltung oder in den 3 Hotels oder Pensionen der Insel beschäftigt.
La gente que por lo general no ha tenido la oportunidad de salir de acá de la isla, siempre está, digamos.
Die meisten Leute hier haben noch nie Gelegenheit gehabt, die Insel zu verlassen. Deshalb warten sie ständig darauf, dem Leben hier mal den Rücken kehren zu können. Ich glaube, das ist ganz normal. Wenn jemand hier so viele Jahre so abgeschnitten vom Rest der Welt lebt, dann ist es ganz natürlich, dass er mal weg will, um etwas Neues kennenzulernen. Und dann die Arbeit, also die wirtschaftliche Seite. Die Erträge aus dem Langustenfang gehen seit Jahren zurück. Deshalb hoffen viele, hier mal wegzukommen, um andere Arbeit zu finden.
Alfredo Angelo ist auf der Robinson-Insel geboren. Er war 11, als er ohne seine Eltern aufs Festland in die Schule musste. Jetzt ist er 32, technischer Zeichner und vor einigen Jahren auf die Insel zurückgekehrt. Hinter dem Häuschen seiner Mutter baute er ein eigenes Haus für sich, seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter. Aber Alfredo ist allein. Seine Frau ist bei den Kindern, die auf dem Festland in die Schule müssen. Nur in den Schulferien ist die Familie zusammen.
Der Lebensrhythmus hier auf der Insel ist ganz anders als auf dem Festland. Ich glaube, ich kann das beurteilen, denn ich habe lange genug auf dem Festland in der Stadt gelebt. Man kommt dann hierher, gut motiviert, den Kopf voller Ideen. Aber dann plötzlich, verdammt nochmal, dann geht es nicht weiter. Ich baue hier an meinem Haus. Dafür brauche ich Material, sagen wir Nägel. Dann gehen mir die Nägel aus. Wo kriege ich jetzt neue her? Eine Eisenwarenhandlung oder so etwas gibt's hier nicht. Also gut, wann kommt das nächste Schiff? In einem Monat vielleicht oder in 2. Was mache ich in der Zeit? Vielleicht kann ich Holz zuschneiden, ich weiß es nicht. Aber ich muss eine andere Tätigkeit finden, um mich zu beschäftigen, bis die Nägel kommen.
Wir schreiben das Jahr 1680. Wieder einmal machen englische Piraten die gesamte Pazifikküste von Panama bis Chile unsicher. Sie überfallen die spanischen Städte und machen in aller Regel reiche Beute. Zur Erholung ziehen sich die Freibeuter, wie schon so oft vorher, auf die Insel Masatierra zurück. Dort werfen sie ihre Anker an einer Stelle, die seither Puerto Inglés, englischer Hafen, heißt. Doch mit der Erholung der Piraten ist es bald vorbei. Spanische Schiffe in Sicht ruft die Wache vom Ausguck herunter. In aller Eile hissen die Engländer die Segel und machen sich davon. Das geschieht so schnell, dass sie einen der ihren auf der Insel zurücklassen müssen. Für den Piraten Will, der bei der Ziegenjagd auf der Insel von der Flucht seiner Kumpanen überrascht wird, beginnt ein einsames Leben.
Will war kein Engländer. Er gehörte zu den Miskito-Indianern, die bis heute an der Ostküste Nicaraguas leben. Dieses Gebiet wurde damals von den Engländern kontrolliert. Für die Piraten der Königin war die dortige Stadt Bluefields ein wichtiger Hafen. Miskito-Indianer wurden auf den Schiffen der Engländer als exzellente Schützen geschätzt.
Auf der Insel lebt Will in völliger Einsamkeit. Er hat nichts dabei, außer seinen Kleidern, einem Gewehr, einem Messer und einem kleinen Pulverhorn. Seine Mahlzeiten bestehen aus Ziegenfleisch und Fischen. Aus den Fellen der geschlachteten Ziegen baut er sich eine Behausung in einiger Entfernung vom Strand. Von dort erblickt er am 22. März 1684 das Schiff des Kapitäns William Dampier. Zur Begrüßung seiner Retter, die ihn von dreijähriger Einsamkeit erlösen, erlegt Will drei Ziegen, die er, wie Kapitän Dampier in seinem Tagebuch notiert, auf englische Art serviert, mit kohlähnlichen Blättern eines Baums. Auf Dampiers Schiff ist ein weiterer Miskito-Indianer namens Robin. Er geht als erster von Bord, um seinen Stammesbruder zu begrüßen. »Sie rannten aufeinander zu«, beschreibt Kapitän Dampier die Szene. Und Robin warf sich vor Will nieder und drückte sein Gesicht vor dessen Füße auf die Erde. Dann half Will ihm auf, umarmte ihn und schmiss sich seinerseits vor Robins Füße auf die Erde.
Lesern des Robinson Crusoe von Daniel Defoe könnte dies bekannt vorkommen.
Ich bedeutete ihm wiederholt, zu mir zu kommen und suchte ihm auf alle erdenkliche Weise Mut einzuflößen. Jetzt wagte er sich nach und nach immer weiter vor und warf sich alle 10 bis 12 Schritte auf die Knie, um mir seine Dankbarkeit zu bezeigen, dass ich ihm das Leben gerettet hatte. Ich lächelte ihm zu und forderte ihn durch gütige Blicke auf, ganz nahe zu kommen. Er tat es endlich, fiel gleich auf die Knie, küsste den Boden, legte seinen Kopf auf die Erde, ergriff meinen Fuß und setzte ihn auf seinen Kopf. Er war ein schöner, großer, schlanker, wohlgewachsener Bursche, der meinem Ermessen nach 26 Jahre alt sein mochte. Dann legte er wieder seinen Kopf flach auf die Erde, setzte einen meiner Füße darauf und machte alle erdenklichen Zeichen des Gehorsams, der Unterwürfigkeit und Ergebenheit. Ich verstand ihn zum größten Teil gut und machte ihm begreiflich, dass ich sehr zufrieden mit ihm sei. Vor allem sagte ich ihm, dass ich ihm den Namen Freitag geben wolle. Es war dies nämlich der Tag, an dem ich ihm das Leben gerettet hatte. Und zur Erinnerung daran nannte ich ihn so. Ich lehrte ihn ferner, mich Master zu nennen.
Vieles spricht dafür, dass Will, der Miskito-Indianer, das Vorbild war für Freitag, Robinsons eingeborenen Diener und Gefährten. Möglicherweise hat Robinson seinen Namen von Robin, dem Stammesbruder des Will.
Am nächsten Tag schippert mich Esteban, einer der Fischer, mit seinem kleinen Boot einmal rund um die gesamte Robinson-Insel. Ungefähr 7 Stunden lang. Zunächst bewegen wir uns auf der Südseite der Insel. Hier sind die steil aus dem Wasser aufragenden Felsen leicht bewaldet. Der Junke, mit gut 900 Metern der höchste Berg des Eilandes, ist noch von Wolken umhüllt. Unten an der Felswand, wo sich die gewaltige Brandung schäumend bricht, lagern Seelöwen, die unser Boot aber nicht weiter beachten. Weiter nach Südwesten verändert sich die Landschaft am Ufer. Weniger Bäume, mehr Sträucher, dann nur noch Gras. Schließlich, wir sind schon fast am Ende unserer Rundreise, treten auf der Nordostseite der Insel die steilen Felsen plötzlich zurück. Vor mir liegt eine wunderschöne Bucht. Am Strand stehen einige Pappeln, hinter denen ein Bach aus den Bergen kommt. Rechts und links des Baches grüne Wiesen, auf denen ein paar wilde Ziegen grasen.
Estábamos en el lugar llamado Puerto Inglés, que fue denominado así por
Jetzt sind wir an der Stelle, die wir hier auf der Insel Puerto Inglés, englischer Hafen, nennen. Hier soll irgendwann zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Seemann Alexander Selkirk gelebt haben, nachdem er sich mit seinen Vorgesetzten gestritten und dann freiwillig von Bord gegangen war.
Von der Insel deriva el turismo que tenemos acá en Robinson Crusoe. y aparte de eso que tiene un gran atractivo turístico.
Im Jahre 1704 gehen die englischen Schmuggelschiffe Saint-Paul und Saint-Georges vor der Insel Mas-a-Tierra vor Anker. Obermaat auf der Saint-Paul ist ein Schotte namens Alexander Selkirk, ein hitzköpfiger Bursche. Mit 19 hat sich Selkirk mit seinem Vater, einem strenggläubigen Schuster, überworfen und sein Elternhaus verlassen. 6 Jahre später kehrt er zurück, aber er verkracht sich erneut, diesmal mit einem seiner älteren Brüder. Schließlich schifft Selkirk sich 1703 auf der Saint-Paul ein. Hier gerät er mit seinem Kapitän aneinander. Demonstrativ beschließt der Obermaat, als das Schiff vor Mas-a-Tierra ankert, an Land zu gehen und auf der Insel zu bleiben. Als er unter den ratlosen Blicken seiner Kameraden sein Schiff verlässt, ist er um einiges besser ausgestattet als ein Vierteljahrhundert vorher der Miskito-Indianer Will. Selkirk hat ein Gewehr dabei, Tabak, eine Axt, Pulver, die Bibel und andere Bücher, einen Kochkessel, Bettzeug und einen Feuerstein. Aber das ändert nichts daran, dass ihm das Herz in die Hose sinkt, als er die beiden Schiffe am Horizont verschwinden sieht. 8 Monate lang macht die Einsamkeit Selkirk fast völlig fertig. Nachts lässt ihn das Geheul der Seelöwen erzittern. Am Tag streift er ziellos über die Insel, spricht zu sich selbst und weint. Immer wieder ist er in Versuchung, sich das Leben zu nehmen. Tag für Tag starrt er auf die See hinaus, bis die Augen schmerzen und er gar nichts mehr sieht.
Man muss psychologisch vorbereitet sein, um das ertragen zu können. Im Sommer, dann gibt es ja noch viel zu tun hier, da sind wir alle beschäftigt. Aber dann kommt der Winter. Da gibt es fast keine Arbeit. Die Fischer können nicht rausfahren. Das Wetter ist schlecht, es kommen die Stürme. Und zu all dem kommt auch noch die Abgeschiedenheit hier. Es kommen noch weniger Schiffe. Flugzeuge fliegen überhaupt nicht mehr, weil es weder Langusten noch Touristen gibt. Und außerdem der Zustand der Piste Starts und Landungen gar nicht zulässt.
Alfredo Angelo, Bewohner von Robinson Crusoe.
Mit der Zeit erwachen Selkirks Lebensgeister. Er baut sich 2 Hütten, deckt sie mit Gras und mit dem Fell von erlegten Ziegen. Dann kümmert er sich um seine Ernährung. Ziegen und Fische sind seine Hauptnahrung. Das Fleisch der Ziegen grillt oder kocht er. Zum Nachtisch gönnt er sich ab und an eine Art schwarzer Pflaumen, die aber auf der felsigen Insel schwer zu pflücken sind. Als ihm die Munition ausgeht, lernt er barfuß so schnell zu rennen, dass er an die 500 Ziegen mit bloßen Händen jagen und töten kann. Seine Kleider näht er sich aus Ziegenfellen. Als Nadel dient ihm ein rostiger Nagel aus einer angeschwemmten Schiffsplanke und die Fäden zieht er aus seinen verschlissenen Hemden. Aus Ziegenfell ist auch sein Hut. Erst nach und nach erkennt Selkirk, dass es auf der Insel keine wilden Tiere gibt, die sein Leben bedrohen. Seine ärgsten Feinde bleiben so die Ratten. Sie zernagen seine Kleidung und machen selbst vor seinen schwieligen Füßen nicht Halt.
Hier auf der Insel gibt es eine Stelle, die Selkirks Ausguck genannt wird. Dieser Ort liegt 560 Meter hoch und dorthin ist Selkirk jeden Tag gelaufen, um den Horizont nach Schiffen abzusuchen. Denn er wollte nach Hause zurück und war immer auf der Suche nach einem Schiff, das ihn retten konnte.
Am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg zu Selkirks Ausguck, den Guido Balbontin, der Heimatforscher der Insel, mir beschrieben hat. Hinter den Häusern von San Juan Bautista führt der Weg zunächst an Zitronen- und Orangenbäumen vorbei, durch Felder von weißen Blumen. Dann, nachdem ich auf einem Brett einen kleinen, schnell fließenden Fluss überquert habe, verengt er sich zu einem schmalen Pfad und steigt steil an. Die Felsvorsprünge, an denen ich vorbeikomme, sind mit Moos bewachsen. Mehrfach bleibe ich mit meiner Hose an den dornigen Sträuchern rechts und links des Pfades hängen. Als ich eine Verschnaufpause einlege und das Dorf bereits tief unter mir liegen sehe, bekomme ich Zweifel, ob der einsame Selkirk hier wirklich jeden Tag hochgerannt ist durch dieses dichte Busch- und Strauchwerk. Denn in seinen Tagen auf der Insel wird es diesen relativ bequemen Pfad noch nicht gegeben haben. Der Ausguck von Selkirk ist ein schmaler Kamm zwischen zwei Hügeln. Von hier oben habe ich in der Tat sehr gute Sicht auf das Meer im Nordosten und im Südwesten der Insel. Auch Teile des Eilandes selbst kann ich von Selkirks Ausguck gut überblicken. Die Spitze des Junke, des höchsten Berges, ist wieder von einer Wolke verhüllt und unten am Meer, ganz in der Nähe des Dorfes, sticht mir ein knallgelbes Blumenfeld ins Auge. Sonst herrscht überall ein sattes Grün vor.
Selkirks Rettung naht am letzten Januartag des Jahres 1709, mehr als 4 Jahre, nachdem er sich freiwillig in die Einsamkeit der Insel begeben hat. 2 Schiffe aus Bristol, unter dem Kommando des Kapitäns Woods Rogers, ankern vor der Insel, um frisches Wasser in die Tanks zu füllen. In der Abenddämmerung entdecken die Seeleute Licht an Land. Es sind die Leuchtfeuer von Alexander Selkirk. Am nächsten Morgen wird der Einsiedler an Bord gebracht. Er ist in Ziegenfelle gekleidet und sieht so wilder aus als die ehemaligen Eigentümer der Felle, notiert Kapitän Rogers in sein Tagebuch. Und dann erzählt Selkirk in gebrochenem Englisch seine Geschichte. »Wir konnten ihn kaum verstehen«, schreibt Rogers. »Er schien die Worte nur zur Hälfte auszusprechen.«
2,5 Jahre später sind die beiden Schiffe mit Selkirk auf seinem alten Posten als Obermaat zurück in Bristol. Es dauert ein weiteres Jahr, bis Kapitän Woods Rogers seine Tagebuchaufzeichnung unter dem Titel »Eine Reise rund um die Welt« veröffentlicht hat. Dann ist Alexander Selkirk ein gefragter Mann. Journalisten machen ihn ausfindig, er wird interviewt und seine Geschichte erscheint in der Zeitschrift »Englishman«.
In Bristol, im Salon einer gewissen Mrs. Damaris Daniel, soll Selkirk dann die Bekanntschaft eines weiteren Journalisten gemacht haben, der sich als Daniel Defoe vorstellte. Dieser Defoe war 20 Jahre vorher steckbrieflich gesucht worden und für seine Ergreifung waren 50 Pfund ausgesetzt. Defoe zieht Selkirk zur Seite und lässt sich von ihm sein Inselabenteuer ausführlich erzählen. Es vergehen weitere 6 Jahre und dann legt jener Daniel Defoe im April 1719 einen Roman vor mit dem Titel »Das Leben und die wundersam überraschenden Abenteuer des Robinson Crusoe, Seemann aus York«, von ihm selbst aufgezeichnet.
Guido Balbontin, der Heimatforscher und Heimatdichter der Insel, den ich schon vom ersten Abend aus der Kneipe kenne, wohnt in der Nähe des Fußballplatzes von San Juan Bautista. Von seinem kleinen Wohnzimmer aus blickt er über einige Vorgärten, einen Gänsepferch, einige Zypressen und Tipier auf das Meer. Als Heimatforscher hat Guido den Auftrag, ein kleines Inselmuseum aufzubauen. Noch stapeln sich die Ausstellungsstücke in Kisten. Einige wenige hat er schon mal in seinem Wohnzimmer untergebracht. Vom Kandelaber über eine alte Kaffeemühle bis zur in Bronze gegossenen Languste. Alles hat mit der Geschichte der Insel zu tun. Aber zunächst bleibt Guido in der Gegenwart.
La gente de Juan Fernández vive en, digamos, de hecho no hay extrema pobreza, pero tampoco vive la gente en
Man kann nicht behaupten, dass die Bewohner von Juan Fernández oder der Robinson-Insel in extremer Armut leben. Aber es geht ihnen auch nicht sehr gut. Das hängt mit der einsamen Lage der Insel zusammen. Vor allem im Winter gibt es häufig überhaupt keine Verbindung zum Kontinent. Dann kommt es sogar zu Versorgungsproblemen. Es fehlen Lebensmittel und Waren aller Art. Im Frühjahr sieht man es nicht so. Aber im Winter ist es hier auf der Insel schon schwierig. Hier ist alles etwa 200-250% teurer als auf dem Kontinent. Das macht das Leben hier hart, vor allem für die Fischer. Sie leben vom Langustenfang. Das Juan Fernández Archipel ist eines der Hauptfanggebiete für Langusten. Dennoch kommen die Fischer gelegentlich ohne Langusten nach Hause. Dann verdienen sie auch nichts. Ihr Einkommen ist somit nicht nur niedrig, es fließt auch noch unregelmäßig. Das wiederum beeinträchtigt vor allem die Bildung und Ausbildung der Kinder. Nach der Grundschule müssen die Kinder rüber auf den Kontinent. Nur dort gibt es weiterführende Schulen. Aber ohne Stipendium ist es für eine Fischerfamilie fast unmöglich, die Kinder zum Lernen auf das Festland zu schicken. Hinzu kommt noch, dass die Fangmenge bei den Langusten deutlich zurückgegangen ist. Ich habe jetzt hier keine genauen Ziffern bei der Hand,
Aber man kann sagen, dass noch vor 5 Jahren die Fischer bei jeder Ausfahrt etwa 80 bis 100 Langusten mitbrachten. Heute sind es allenfalls 15 oder 20.
Es ist spät geworden und Guido Balbontin macht mich darauf aufmerksam, dass gleich der Generator abgestellt wird. Das Öl für die Stromerzeugung muss vom Kontinent herbeigeschafft werden und ist entsprechend teuer. Aber er will mich nicht gehen lassen, ohne mir noch eines von seinen Gedichten vorzutragen. Eines, wo er die Robinson-Insel mit einer Frau vergleicht.
Esta isla es una sirena de encantadora silueta primitiva.
Diese Insel ist eine Sirene von entzückender, ursprünglicher Silhouette. Du hast die Seele geraubt, denen, die dich bewohnen, weil du stark und stolz bist, von beherrschender und roher Anmut. Tochter vielleicht eines ungehorsamen und hochmütigen Tritonen, dem die Götter zur Strafe seine geliebte Tochter in brennenden Fels verwandelten. Heute betrachte ich aus meiner ungeahnten Winzigkeit deine Gestalt aus verstricktem Fels, deine Haut aus porösem Stein, gestern Lava, dein Haar von unvergleichbarem Grün und dein Antlitz, steinerne Skulptur von unermesslichem Wert. Heute bin ich ein Teil deiner Seele, wie es gestern die einsamen Piraten und Abenteurer fremder Länder waren. Du fesseltest sie mit deinem subtilen Blick, gabst ihnen deine Genüsse mit deiner Quelle reinen und magischen Wassers. Was ist aus jenen geworden, die du verwöhntest, die du auf geflochtenen Myrtenzweigen wiegtest, die du wie eine Zirze in deinen Mantel wickeltest? Ah, du Besitzergreifende, die du alles beherrschst, die du aber liebst mit tellurischer und unbeherrschbarer Kraft und die du mich mit deiner Liebe unbeherrschbar machst.
Am Tag der Abreise fällt es mir nicht leicht, die Insel wieder zu verlassen. Die Ruhe, das zumindest in diesen Frühlingstagen angenehme Klima, die bunten Blumen von den kleinen Häusern der Inselbewohner und vor allem deren Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft habe ich in den wenigen Tagen hier schätzen gelernt. Es geht mir fast wie Alexander Selkirk, der gesagt haben soll: Wenn ich gehen muss, werde ich weinen, geliebte Insel. Diesen Spruch von ihm habe ich jedenfalls unter einem Bild im Eingang der kleinen Inselschule gefunden. Als Don Lucho nach dem Start eine Schleife fliegt und die Robinson-Insel wie ein großer grüner Berg inmitten des blauen Ozeans immer kleiner wird, greife ich noch einmal zu meinem Robinson-Buch.
So verließ ich dann meine Insel, wie die Berechnung der Schiffsmannschaft ergab, nachdem ich nicht weniger als 28 Jahre, 2 Monate und 19 Tage dort zugebracht hatte. Nach einer langen Reise traf ich in England ein, das ich vor 35 Jahren verlassen hatte.
Wo Freitag zu Hause war. Sie hörten die gekürzte Fassung eines Features von Werner Balsen, Erstsendung im DLF am 25.12.1992. Am 25.04.1719 erschien die erste Auflage von Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Mein Name ist Michael Groth. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.